Ich freue mich, dass ihr da seid in meinem Podcast und ich habe das heute mal so ein bisschen unter das Thema Meer gestellt, Meer mit zwei E, weil ja immer noch Ferien sind im Saarland, weil viele von euch vielleicht jetzt noch für die letzten beiden Wochen wegfahren, vielleicht nochmal das Meer genießen, ein bisschen Zeit da verbringen und am Strand liegen. Und das Meer ist ja etwas, was uns alle total verbindet. Ich kenne fast niemand, der sagt, Meer ist doof, sondern die meisten lieben es, am Meer zu sein. Das ist wie so eine, ich sage immer, Seelentankstelle, zumindest mal für mich. Dabei ist es ja auch so, dass wir alle wissen, dass es dem Meer nicht besonders gut geht. Und deshalb habe ich eine Meeresbiologin heute eingeladen. Die kommt aus dem Saarland, heißt Frauke Bagusche und hat zwei wunderbare Bücher über das Meer und seine Bewohner geschrieben. Dazu gibt es gleich mehr. Und ich freue mich, dass sie sich die Zeit genommen hat, mit mir über dieses Thema Meer zu sprechen. Weil es heißt ja so, man schützt das, was man liebt. Und ich finde, wir sollten unser Meer wirklich richtig, richtig gut schützen. Jetzt aber erstmal das Buch der Woche. Das hat nichts mit dem Thema Meer zu tun. Miriam George kennen ganz viele Leute von ihrem großen Roman Elbleuchten. Und die hat jetzt gerade ein neues Buch bei Fischer rausgebracht. Und das heißt Die Verlorene. Es geht um Laura, die hat ihre Großmutter Anne oft von dem Gefühl des Sommers in Schlesien erzählen hören, über die Menschen in ihrer Vergangenheit, aber wollte Anne nie sprechen. Als ihre Großmutter schwer erkrankt, scheint es Laura auf einmal zu spät für all die Fragen, die jahrzehntelang unausgesprochen blieben. Und dann macht sie eine Entdeckung, die ein ganz neues Licht auf das Leben der Frau wirft, die ihr so vertraut war. Laura begibt sich auf die Suche nach dem ehemaligen Gutshof ihrer Familie und stößt nicht nur auf Wahrheiten, die ihr Bild von Anne erschüttern, sondern auch auf weitere Fragen, die noch viel tiefer in die Vergangenheit führen. Es ist ein wundervolles Buch, ganz toll geschrieben und deshalb habe ich euch auch aus dem Prolog ein paar Sätze rausgesucht. Wenn er daran dachte, wie jung sie einmal gewesen waren, schien es ihm beinahe absurd. Das Alter nahm einem so vieles, vor allem nahm es einem die Zeit. Er fühlte sich ständig gehetzt, seit Jahren. Wie sagte seine Frau doch immer? Einmal noch. Einmal noch in den Urlaub. Einmal noch Schweden sehen. Einmal noch, bevor es zu spät war. Aber sie waren alt. Für vieles war es bereits zu spät. Der letzte Urlaub war gekommen und gegangen, ohne dass sie ihn als den letzten benannt hatten. Und doch hatten sie es beide gewusst. Es ist wirklich ein fantastisches Buch. Es ist ganz emotional. Es ist modern. Es spricht alle Generationen an. Es ist ein Buch, über das man gerne redet und das man empfiehlt. Und das man, wo man sagt, Mensch, lies das mal, dann kann ich mit dir darüber sprechen, weil es mich so berührt hat. Mir ist es zumindest so gegangen. Miriam Georg, Die Verlorene, gerade rausgekommen bei Fischer. Müsst ihr lesen. Post von Martina gibt es jetzt gleich und da tauchen wir wieder ein ins Meer. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht über das Meer, das, was wir vom Meer brauchen und was wir vom Meer möchten und wie wir dem Meer auch was zurückgeben können. Und das hört ihr jetzt. Liebes Meer, jetzt sind Ferien und viele von uns sind bei dir. Wir lassen uns mit deiner Strömung treiben, wir genießen deine Kühle an einem heißen Sommertag. Wir bauen Bogen an deinem Strand und wir reiten auf deinen Wellen. Aber da ist noch diese andere Seite, die Seite, die wir eigentlich gar nicht sehen wollen. Ich bin bestimmt nicht grün bis in die Seele oder komplett ökomäßig unterwegs, aber ich kann da nicht mehr weggucken. Wir pumpen Phosphate in dich rein, weil wir Waschmittel und Dünger nutzen, als würde es noch ein paar Meere in Reserve geben. Wir sind verantwortlich für die Ölteppiche auf deiner Oberfläche. Unser Abwasser landet in dir und tötet kleine und große Lebewesen. Und die Plastiktüten und das ganze Plastik um uns rum, was ja so schön praktisch ist und was manchmal nur ein einziges Mal benutzt wird, das überdauert für die Ewigkeit in dir, in den Fischen und in uns letztendlich auch. Wir sorgen durch Jagen, Kreuzfahrtschiffe, Sportschiffe, Autos, Strandverschmutzung und Massentourismus dafür, dass du stirbst. Das ist mal Fakt und ich finde das gruselig. Ich meine, wer will schon jemand ermorden, den er heiß und innig liebt? Wie können wir diesen Wahnsinn stoppen? durch konsequente Umsetzung von Regeln, die es jetzt schon gibt. Aber wir brauchen mehr davon. Mehr Kontrollen auf See, in Häfen, an Abwasserausflüssen. Und wir brauchen harte Strafen. Und wir brauchen das Bewusstsein von jedem Einzelnen. Und das fängt bei der kleinen Plastiktüte an der Obsttheke an. Auf Mord steht lebenslänglich. Und das bekommen wir, wenn du stirbst. Ein Leben ohne dich wäre die höchste Strafe überhaupt. Wir würden nicht überleben ohne unsere Meere. Daran werde ich denken, wenn ich dich das nächste Mal sehe. Gerade war ich bei dir auf Ameland und ich habe dich genossen. Und ich weiß, dass ich bald wieder hinfahre. Und bis dahin schicke ich dir liebste Grüße, deine Martina.
Na?
Mein Freund Arne Waag ist dran. Na? Heute steht bei mir alles unter dem Überbegriff Meer. Ich habe eine Meeresbiologin gleich, die Frauke Bagusche hier aus dem Saarland. Die ist großartig und die redet mit uns über unsere Ozeane. Jetzt wollte ich natürlich auch mit dir ein bisschen übers Meer reden. Du bist ja quasi ein Küstenmann.
Ja, na, ich bin ja geboren in den Land zwischen den Meeren in Schleswig-Holstein, zwischen Nord- und Ostsee. Mhm. Und das habe ich ehrlich gesagt nie ausgekostet, weil ich wirklich mittendrin wohnte, also in Plön geboren. Da ist halt gar nichts von Ostsee und Nordsee zu sehen. Aber trotzdem, das hat man immer so vor sich hingetragen.
Bist du denn besonders mit Meer verbunden? Weil das. Nö, in Plön.
Aber ich habe das immer, ich finde das total schön, so einen maritimen Charakter zu haben. Zu sagen, jeder sagt einem immer irgendwelche schönen Geschichten mit der Ostsee und mit der Nordsee. Ich plane jetzt zum Beispiel gerade einen Urlaub nach Sylt.
Da, guck, darüber habe ich letzte Woche geredet mit Susanne Mathisen über Sylt. Das musst du dir anhören im Podcast, das ist super.
Mach ich.
Also bei mir ist so mehr. Ich würde so gerne am Meer leben. Irgendwann, ich schwöre, packe ich hier alles zusammen und gehe ans Meer. Tschüss, ja. Welt, das Meer wartet. Also ich finde, Meer ist wundervoll. Das ist so eine Seelentankstelle, weißt du?
Und dann so ein Haus an der Küste. Mhm. So, dass man den ganzen Tag aufs Meer guckt, völlig egal ob Ost- oder Nordsee zum Beispiel.
Schön gemütlich mit Kamin, Reetdach, Tee in der Hand. Arne, das machen wir, wenn wir in Pension gehen in 130 Jahren, okay?
130 Jahre, ich wollte gerade sagen, das ist ja bei der nächste Woche, aber.
Ich wünsche dir eine ganz tolle Woche und wir hören uns nächste Woche nicht, da habe ich nämlich Urlaub.
Oh, dann einen schönen Urlaub fährst du ans Meer?
Nee, leider nicht. Ach so, bleib mal zu Hause im Urlaub. Bis dann! Boris Becker wird nochmal Papa, das wissen wir schon. Und diese Woche gab es dann dazu ein kleines Foto bei Instagram, auf dem seine Frau Lilian ganz stolz ihren Babybauch präsentierte. Der fünffache Papa ist happy. Ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Kind, sagte er. Und seine Frau schwärmte, dass sie sich keinen besseren Vater für ihr Baby vorstellen könnte als unseren Boris. Sagen wir es mal so, Übung hat er ja da drin. Das Schauspielerpaar Anna Loos und Jan-Josef Liefers trauert um Hund Toni. 16 Jahre war er an ihrer Seite und als die beiden bei Instagram seinen Tod gepostet haben, sammelten sich unter dem Beitrag Beileidsbekundigungen von vielen Promis und Followern. Jeder, der schon mal ein Tier verloren hat, weiß, was die beiden jetzt fühlen. Das ist einfach eine unglaublich große Lücke. Prinz William und seine Kate sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause und haben jetzt eine sehr alte, ehrwürdige Burg ins Auge gefasst. Fort Belvedere ist riesig und liegt im Windsor Great Park. 7 Schlafzimmer, 5 Bäder, eine Bibliothek, ein Salon, das sind nur ein paar der 40 Räume, in denen sich die beiden mit ihren 3 Kindern dann demnächst verlaufen können. Geschichte gibt's gratis dazu. Die Burg war nämlich das Liebesnest von dem Skandal Großonkel von William. Hier unterschrieb er seine Abdankung als König 1936 wegen seiner vom Königshaus nicht akzeptierten Geliebten. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein guter Platz ist, nicht, dass da noch was in den Mauern hängt von diesem Skandal. Am Montag gibt es um 7:45 bei One einen Fernsehswiller und der heißt Die Heimsuchung. Der ist richtig, richtig gut. Es geht um einen missglückten Einsatz. Dazu hat der BKA-Mann Ben ein traumatisiertes Erlebnis gehabt. Gerade als er die entführte Lara aus ihrem Versteck befreit hatte, kehren die Kidnapper zurück und haben geschossen. Das Mädchen starb. Er lag tagelang im künstlichen Koma und nach der Klinikentlassung wird Ben von Visionen heimgesucht. Obwohl er auch an den Ort seiner Kindheit böse Erinnerungen hat, fährt er mit seiner Freundin Marion zu seinen Eltern an die Ostsee. Fassungslos erfährt Ben dort, dass sein totgeglaubter Freund Timmy noch lebt. Allerdings liegt er seit dem Unglück vor 20 Jahren im Wachkoma. Und nach einer Untersuchung glaubt die Neurologin Marion helfen zu können, um Timmys Trauma zu lösen, muss Ben herausfinden, was an jenem schicksalhaften Tag passiert ist. Doch irgendwer will genau das verhindern. Es ist wirklich ein unglaublich raffiniert erzählter Thriller und schon nach ganz kurzer Zeit schleicht einen so als Zuschauer so ein seltsames Gefühl, dass hier irgendwas gar nicht stimmt. Aber ich will nicht zu viel verraten, guckt ihn euch selber an, er ist packend, er ist unglaublich gut erzählt, kommt am Montag um 7:45 auf One und dann natürlich auch in der ARD Mediathek. Ich freue mich sehr über meinen Gast heute, über das Thema, was wir haben, nämlich das Meer. Das Meer, da wo jetzt viele Leute in Urlaub hinfahren, an dessen Stränden wir liegen und uns sonnen und schwimmen gehen und die Kinder spielen im Sand. Also was Wundervolles, Großes auf dieser Welt. Frauke Bagusche ist Meeresbiologin, hat wundervolle Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Meeresschildkröten, das war ihr neuestes Buch, Nomaden der Ozeane, oder aber auch das blaue Wunder, da geht es um viele Geheimnisse, die das Meer hat. Liebe Frauke, herzlich willkommen in der Martina Straten Show. Ich freue mich so, dass du da bist.
Hallo Martina, ich freue mich auch.
Das Meer ist ja so ein Sehnsuchtsort für ganz viele Menschen. Du kennst dich super damit aus. Wo ist denn dein Lieblingsplatz am Meer?
Oh, das ist ganz unterschiedlich, aber am liebsten befinde ich mich unter der Wasseroberfläche in den Tropen.
Das heißt, du tauchst dann und da denke ich ja so, da kriege ich schon Panik, wenn ich mir vorstelle, dass Liter Wasser über mir drüber sind. So gleich klaustrophobische Anfälle hast du wahrscheinlich nicht. Aber hast du mal Situationen gehabt, wo du tauchend im Meer unterwegs warst und dir ein Meeresbewohner begegnete, der vielleicht nicht so harmlos war wie, ich sag mal, ein Korallenfisch?
Ja, ich bin schon vielfach mit Haien getaucht zum Beispiel oder mit Stachelrochen und keines dieser Tiere war jemals aggressiv mir gegenüber. Im Gegenteil, es ist einfach nur wunderschön, diese Chance zu haben, mit diesen Tieren friedlich im Wasser sein zu dürfen.
Und du hast nie Furcht gehabt?
Furcht nicht, ich habe Respekt. Also ich meine, wenn da so ein großer Hai an einem vorbeischwimmt, so ein riesiger Hammerhai, da schluckt man schon mal kurz, ne? Aber die Tiere sind nicht an uns interessiert. Also insofern kann man sich eigentlich nur glücklich schätzen, mit diesen wunderschönen Tieren im Wasser schwimmen zu dürfen.
Das ist ja auch so, dass die unter Wasser, das habe ich irgendwo mal gelesen, ein Drittel größer erscheinen, als sie tatsächlich sind. Stimmt das?
Ja, das stimmt. Passiert auch manchmal, dann denkst du, oh, ich habe so einen Hai gesehen, wenn sich Taucher unterhalten. Und dann wird er immer kleiner und immer kleiner bei der Erzählung. Weil man dann doch darauf kommt, dass das unter Wasser doch ein bisschen größer erscheint.
Warum wissen wir so wenig über unsere Meere? Ich habe in einem deiner Bücher gelesen, dass selbst die Oberfläche des Mondes besser erforscht ist als unsere Ozeane.
Ja, das stimmt. Ich meine, Ozeane bedecken nun mal den größten Teil unseres Planeten. Also die sind einfach riesengroß, die sind unfassbar tief. Und Ozeanforschung ist teuer. Und deswegen kommen wir da nur relativ langsam voran, würde ich behaupten.
Frauke, vom Saarland in die großen Ozeane dieser Welt. Das ist auch schon ein Schritt, den du da machst. Ne? Da bist du viel unterwegs, oder?
Also jetzt weniger als früher. Also ich habe ja früher eigentlich im Ausland gelebt, an den Orten am Meer, auf den Malediven zum Beispiel, in England zum Beispiel. Hier im Saarland, ja, da lebe ich gerade. Aktiver Meeresschutz geht auch im Inland, aber ich habe auch Projekte im Ausland.
Es riecht immer so gut am Meer. Was ist das, was uns da so intensiv in die Nase steigt? Für mich ist das ja auch ein Grund, immer dahin zu wollen, weil es so gut riecht.
Ja, das stimmt. Das ist so ein ganz besonderer Duft. Ja. Und eigentlich ganz einfach erklärt, wenn sich Algen zersetzen, wird ein Gas frei. Das nennt sich Dimethylsulfid und das ist der Duft des Meeres.
Okay, also sind das quasi verwesende Algen, die wir da riechen?
Richtig.
Okay, super. Aber Hauptsache es riecht gut. Du sag mal, jetzt mal ein bisschen ernster, wie geht es unseren Meeren? Man hört immer, dass das nicht so gut aussieht. Ist das tatsächlich so? Gibt es Hoffnung oder sagt ihr, Mensch, wenn das so weitergeht, dann können wir das Thema Meer bald schließen?
Also ich würde behaupten, Hoffnung gibt es immer, denn wir Menschen sind ja doch in der Lage, uns zu ändern. Daran glaube ich fest. Aber ja, den Meeren geht es derzeit nicht sonderlich gut. Der größte Feind ist der Klimawandel, die Überfischung und auch die Plastikvermüllung in den Ozean setzen den Ozean extrem zu.
Jetzt war ich ja für 2 Wochen auf Ameland, wo ich immer wieder gerne bin, und da ist so ein Naturstrand, also das Oert, das ist so ein Naturschutzgebiet, und da kannst du auch an den Strand gehen, und da fiel mir auf, weil es da nicht so aufgeräumt war wie sonst an den Stränden, dass unfassbar viel Plastik darum lag. Also so gedrehte Schnüre, weißt du, so fiese Plastikschnüre, so Kordeln, die hatten dann auch so eine Kiste da aufgestellt, da konntest du dann das Zeug sammeln und reinlegen. Ich habe mit meiner Tochter ein bisschen gesammelt.
Sehr
das
gut.
War unfassbar viel, weil wenn du einmal hinguckst, siehst du das ganz so plötzlich. Siehst du viel mehr davon, wenn du einmal mit Sammeln anfängst.
Ja.
Hilft es denn, und was kann man denn noch am Strand tun, um was zu tun?
Also erstmal sammeln ist eine super gute Sache. Ne? Jedes bisschen, was von den Stränden aus dem Meer weg ist, rettet Tierleben. Ne? Das kann sich nicht weiter zersetzen zu Mikroplastik und sich noch weiter verteilen, weil Tiere fressen Plastik, verwechseln es mit ihrer natürlichen Nahrung. Anders kann man natürlich im täglichen Alltag darauf achten, weniger Plastikmüll zu produzieren. Und bei einem selber fängt es einfach schon an.
Mhm.
Beim Einkauf.
Ja, auch wir essen Plastik. Im Jahr eine Kreditkarte, habe ich auch mal gelesen.
Nee, nicht im Jahr. In der Woche.
Nicht dein Ernst?
Doch.
Oh Gott, das hätte
also
mir jetzt...
Also 5 Gramm Plastik pro Woche mindestens, ja.
Boah, überleg dir das mal, das haben wir alle in uns. Das geht ja auch nicht wieder raus, oder?
Also ein Teil scheiden wir aus, das hat man schon in Exkrementen, sorry dafür, festgestellt. Aber ein großer Teil bleibt auch in unseren inneren Organen. Und man hat wirklich schon viel Plastik selbst im menschlichen Gehirn gefunden.
Na toll. Liebe Frauke, erzähl uns doch mal, worunter leiden die Meere? Sag's uns einfach nochmal ganz konkret und lass uns dann gleich auch nochmal über dieses Plastikding reden.
Ja, also einmal unter dem Klimawandel natürlich, die Erwärmung, die Versauerung der Ozeane setzen den Ozean und Bewohnern sehr zu. Dann die Überfischung ist ein Riesenproblem, und ja, auch der Müll in den Meeren ist ein ganz großes Problem.
Das Thema Überfischung, ne, das höre ich dann immer wieder. Ich höre dann auch, dass Leute sagen, wenn ihr am Meer unterwegs seid, esst nicht so viel Fisch. Ernst jetzt? Weil das ist ja das, wo du denkst, ja super, das können wir jetzt hier toll machen, wir können jetzt hier toll Fisch essen.
Ja, ernsthaft jetzt. Denn wir wissen nicht, also oft kann man ja gar nicht nachvollziehen, mit welcher Fangmethode der Fisch gefischt wurde, wie sind die Bestände, sind sie überfischt, ne, und so weiter. Das kann man im Restaurant so gut wie nicht nachvollziehen. Insofern wäre es schon ganz gut, wenn jeder seinen Fischkonsum ein bisschen zurückschrauben würde oder ein bisschen viel, je nachdem, wie viel man so aufnimmt. Ne?
Das Plastik würde ich gerne nochmal ansprechen. Das tangiert die Tiere im Meer ja ganz besonders. Was macht das? Also die fressen das, weil sie es mit Nahrung verwechseln, aber sie verfangen sich auch drin, ne, in so komischen Angelschnüren, die ich jetzt zum Beispiel im Sommer auf Ameland gesammelt habe.
Ja, und da kommen wir wieder zur Fischerei, ne? Alte Fischereinetze, alte Angelschnüre, die falsch entsorgt wurden oder sich losreißen, die wabern durch die Ozeane. Tiere verheddern sich in diesen Netzen, wir nennen sie Geisternetze, die können Fußballfeld groß sein, ne? Und diese Netze, wenn die Tiere sich nicht daraus befreien können, werden einfach zu schwimmenden Todesfallen. Und das ist nicht schön anzusehen.
Sag mal, ist das auch so, wie man es oft im Fernsehen sieht, dass es vor bestimmten Stränden so richtige Plastikmülldeponien auf dem Meer gibt, weil sich das so zusammenfindet? Meinst du das damit oder ist das noch was anderes?
Nee, das ist noch was anderes. Du meinst wahrscheinlich die Müllteppiche, den Begriff mag ich nicht so, weil man sich genau das darunter vorstellt, so eine schwimmende Müllinsel. Ne? Aber wir haben 5 große Müllteppiche in den Ozeanen, die bilden sich dort, wo zirkuläre Ozeanströmungen sind, über hunderte Quadratkilometer. Und dieser Müllteppich sieht aber nicht aus wie eine solide Fläche, sondern eher Plastikkonfetti, hier und da mal ein größeres Teil Müll und halt auch Fischereigeräte.
Ich habe in deinem Buch Nomaden der Ozeane, da geht es ja um die Meeresschildkröten, gelesen, dass du da ein einschneidendes Erlebnis hattest mit einer Schildkröte, die auch bedroht war und die du nicht retten konntest. Erzähl uns das mal.
Ja, war leider nicht nur eins, aber auf den Malediven sind wir geschnorchelt und haben dieses Netz gefunden, und in diesem Netz waren 2 Meeresschildkröten, und die eine konnten wir dann nach einer gründlichen Untersuchung sofort wieder nach Hause entlassen, und die andere wollten wir den nächsten Tag in ein Meeresschildkrötenkrankenhaus bringen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass die Tiere sich so drin in diesem Netz verheddern und in den verzweifelten Versuchen, sich zu befreien, scheuert sich das Netz oft bis auf den Knochen durch. Und dieses Tier war stark verletzt, war auch sehr ausgemergelt. Und das hat die Nacht leider nicht überlebt. Und das ist so frustrierend. Ne?
Ja,
es gibt so wenige Meeresschildkröten nur noch. Und wenn einem Tier, so ein wunderschönes Tier, unter der Hand wegstirbt, dann macht das was mit einem.
Das glaube ich dir. Jetzt vor allem um diese Jahreszeit in der Türkei oder in Griechenland, das sind ja beliebte Urlauberorte, da legen viele Meeresschildkröten ihre Eier ab. Ich weiß, ich war mal in der Türkei, da haben die dann ein richtiges Event draus gemacht, dass möglichst viele dieser kleinen Schildkröten es auch ins Wasser schaffen. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob das so förderlich ist für die Tiere, dass da so ein Rummel war. Und wollte dich jetzt mal fragen, wie ist das so mit den Schildkröten und der Eiablage und den Touristen?
Also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert mit dem Tourismus. Auf der einen Seite ist es natürlich toll, wenn Menschen involviert werden und zum Schutz dieser Tiere animiert werden, einfach indem sie beim Schlupf dabei sind und die kleinen Jungtiere ins Wasser begleiten. Andererseits ist der Tourismus aber auch ein Problem, denn überall stehen Sonnenliegen rum, die Touristen liegen am Strand und da kann es passieren, dass nachts eine Meeresschildkröte das Nest gegraben hat und tagsüber da oben drauf eine Sonnenliege steht und ein paar Monate später, wenn die Jungtiere dann schlüpfen, die Tiere den Weg nicht zum Wasser finden oder gar nicht erst aus dem Nest rauskommen aufgrund der Strandbesuche.
Ja, klar, verstehe ich. Wir gehen jetzt so aufs Ende des Interviews zu. Was wünschst du dir denn für die Meere dieser Welt?
Dass wir Menschen sie als das sehen, was sie sind, nämlich als unsere Lebensgrundlage und nicht nur einen Ort zum Urlaub machen.
Da hast du recht. Weil wenn die Meere nicht mehr sind, sind wir auch nicht mehr, ne? Muss man einfach mal ganz glasklar so sagen.
Das muss man ganz glasklar sagen. Ich meine, gerade jetzt, auch du und ich, wir atmen gerade Meeresluft. Nein, wir sind 100%ig abhängig von funktionierenden, gesunden Ozeanen.
Gut, dass du es nochmal erwähnt hast. Deine beiden Bücher möchte ich nochmal erwähnen. Das Blaue Wunder war das erste. Da geht es um die Geheimnisse des Meeres. Und die Nomaden der Ozeane, da geht es um die Meeresschildkröten, ist das zweite. Beide sind im Ludwig Verlag erschienen. Was machst du denn jetzt gerade? Schreibst du einem neuen Buch? Forschst du gerade? Was machst du gerade?
Ja, ich sitze gerade am Exposé für ein drittes Buch, habe mit meinem Agenten geredet und wir haben ein Thema besprochen. Und das möchte ich jetzt noch nicht verraten.
Ach.
Nein. Ich komme gerade von Elba, wo ich mit anderen Kolleginnen ein Projekt besprochen habe. Wir arbeiten daran, einen Kurs anzubieten im nächsten Jahr für interessierte Menschen, für Lehrende und auch für Studierende zum Thema Meeresschutz, Ocean Literacy und so weiter.
Wie cool. Kann ich da auch hin? Nee,
du
oder
kannst
muss,
da auch hin,
muss ich lehrend sein? Ich bin dann danach lehrend. Ich fand es toll, mit dir zu reden, Frauke. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg fürs neue Buch, für den Kurs, für alles, was du dir vorgenommen hast und freue mich, wenn du wieder mal mein Gast bist.
Vielen, vielen Dank, Martina. War schön, wie immer.
Das war's für mich. Ich habe noch einen Spruch der Woche für euch. Den finde ich großartig. Der kommt von Michelle Obama. Brauche ich nichts zu sagen, ne? Michelle Obama kennt jeder. Die hat öfter so gute Sprüche rausgehauen. Dieser hier ist fantastisch. Finde Personen, die dich besser machen. Ganz genau. Finde Personen, die dich begleiten auf deinem Weg, die dir helfen, die beste Version von dir zu werden. Das sind nicht alle Menschen, die uns begegnen. Einige, die führen genau zum Gegenteil, zu schlechteren Versionen von uns. Das hat viele Gründe, kennen wir alle. Aber ich finde, lasst uns das Augenmerk eher auf Leute bringen, die uns inspirieren, die uns lernen lassen an sich und an uns. In diesem Sinne, wir hören uns und ich wünsche euch eine richtig gute Zeit. Bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.